Vorhin haben wir schon gehört, wir haben gerade eine Predigtreihe über Jesus und es geht einfach so, ja, verschiedene Phasen seines Lebens. Es geht darum, mit was für Menschen er sich getroffen hat, mit wem er Zeit verbracht hat und wieso sein Umfeld auf ihn reagiert hat. Ja, auch einfach die Themen, die ihm wichtig waren, darum geht es in dieser Predigtreihe. Eine Sache, die Jesus auch sehr wichtig war, war sein Vater, seine Beziehung zu ihm. Er hat ganz viel von seinem Vater erzählt. Und heute soll es einfach darum gehen, wie diese Beziehung von Jesus zum Vater ausgesehen hat und auch wie unsere Beziehung zu Gott dem Vater aussieht. Als erstes habe ich mir die Frage gestellt, was ist überhaupt ein Vater? Was verstehen wir denn da heute drunter? In was für einer Situation befinden sich denn heute Väter? Da ist mir eingefallen, also damit jemand Vater ist, braucht er erstmal ein Kind. Sonst ist er kein Vater. Und heute ist es so, dass ganz viele Männer gar nicht Väter werden. Also viele können keine Kinder kriegen und sie leiden da sehr drunter. Bei anderen ist es so, dass sie gerne welche kriegen würden. Ja, aber dann merken, eigentlich ist ihnen die Karriere sehr wichtig und sie schaffen es nicht, da auch noch für Kinder Platz zu machen in ihrem Alltag. Andere sind wieder einfach ja, überfordert mit ihrem eigenen Leben, kämpfen sich durch und versuchen sich über Wasser zu halten und merken, nee, also für jetzt auch noch Kinder, da habe ich einfach, das überfordert mich. Von denjenigen, die Väter sind, machen sich, glaube ich, viele Gedanken darüber, was denn ein guter Vater ausmacht und wie sie diese Vaterrolle selber leben wollen. Ich denke, früher gab es da vielleicht so eine ganz klare Vorstellung von dem, was ein Vater ist und was ihn ausmacht, aber ich denke, heute ist es nicht mehr so klar und man muss selber für sich da diese Rolle definieren. Vor 2 Wochen war im Fokus ein großer Artikel zum Thema »Bin ich ein guter Vater?« Und da wurde eine Umfrage erwähnt, eine aktuelle, in der Väter befragt wurden, ob sie zufrieden sind mit ihrem Job und den Kindern und wie viel Zeit sie dafür haben. Und da haben 40% gesagt, nee, sie sind unzufrieden, wie das bei ihnen läuft. Es gab auch die Frage, ob sie sich mehr als Erzieher sehen oder mehr in der Ernährerrolle. Und da haben aber dann noch 2/3 geantwortet, dass sie sich mehr als Erzieher sehen. Und nur 1/3 hat gesagt, ja, ich sehe mich nur als Ernährer. Es wurden einige Väter befragt, was ihnen denn so als Vater wichtig ist. Und da haben die meisten eigentlich gesagt, ja, sie wollen schon auch in den Beruf vorankommen, in die Karriere aufbauen, aber sie wollen auch gleichzeitig Beziehungen zu den Kindern pflegen. Und sie haben dann berichtet, wie sie versuchen, ihren Alltag so gut einzuplanen, dass wirklich auch Zeit für die Kinder mit drin vorkommt. Viele haben dann so gesagt, ja, ich habe vielleicht nicht so viel Zeit mit ihnen insgesamt, aber ich habe wenigstens die Zeit, die ich mit den Kindern habe, die ist wirklich eine qualitativ gute Zeit. Und ich bemühe mich darum, dass es wirklich eine intensive Zeit auch ist. Es wurde auch berichtet, dass es immer mehr Vätervereine gibt, die sich treffen und sich zu diesem Thema austauschen, die dann auch so Freizeiten machen, so Vater-Kind-Freizeit. Man hat ja eine lange Zeit eher das Gefühl gehabt, es sind nur die Frauen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Wie schaffe ich es, Familie und Beruf unter einen Hut so? Aber es scheint zu sein, dass es eigentlich genauso die Väter auch betrifft. Ich glaube einfach, dass viele Väter heute selber nicht so eine enge Beziehung hatten zu ihrem eigenen Vater und dieses ganze Beziehungsbereich, ja, da sind da einfach nicht so die Experten drin. Und ich glaube, viele Männer sind echt herausgefordert, das Beziehungsgebiet neu zu erobern und ja, weil sie eben einfach sich das wünschen, eine engere Beziehung zu ihren Kindern zu haben. Das ist vielleicht so, wie es heute aussieht, aber wie hat es denn zu Jesu Zeit ausgesehen? Wie haben die Väter denn damals gelebt oder wie haben die Leute die Rolle des Vaters verstanden? Ich glaube, damals war es so, dass es da eine ganz klar definierte Vorstellung und eine klare Rolle gab. Das war so, dass damals der Vater einfach der Hausherr war, der Chef der Familie. Er war die höchste Respektperson und er hatte uneingeschränkte Gewalt über die ganze Familie. Und so in der Familie, da haben dazu gehört oft ganz viele Kinder, manchmal mehrere Frauen, Onkels, Tanten, Großeltern, Diener, Sklaven, also das war so eine riesige Gang. Und da war er einfach der Chef davon. Die Kinder und die Frauen, die haben zu seinem Besitz gezählt. Und wenn jemand keine Kinder kriegen konnte, das war auch was ganz Schlimmes damals. Die Leute haben das als Strafe Gottes gesehen und also das war schon ganz schlimm. Ja, und er hat einfach, der Vater hatte auch sehr viel Verantwortung einfach für diese ganze Familie. Er war verantwortlich, sie zu ernähren, sie zu beschützen, ihnen zu helfen. Also er hatte sehr viele Rechte, aber auch viele Pflichten. Und er hat gerade die Kinder einfach ganz stark geprägt. Also er war im frühen Alter, war er für die religiöse Erziehung auch zuständig. Und er hat entschieden, welcher Beruf die Söhne lernen oder auch welche Ehepartner die Kinder kriegen. Das hat alles der Vater ausgesucht. Und das Kind war einfach ganz stark, hat sich stark definiert über den Vater. Insgesamt war es auch so, dass die Familie einfach als religiöse Gemeinschaft gesehen wurde, war auch ein sehr enger Zusammenhalt. Das ist so das Bild, was die Leute damals von Vater sein hatten, als Jesus gelebt hat. Ja, aber wie hat die Beziehung zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater ausgesehen? Was hat denn diese Beziehung gekennzeichnet? Jesus hat oft von seinem Vater gesprochen. An einigen Stellen in der Bibel, wenn er direkt zu dem Vater betet, dann benutzt er den Ausdruck Aber. Also das bedeutet sowas wie Papa oder mein lieber Vater. Das war ein Ausdruck, was damals eher so die kleinen Kinder zu ihrem Papa gesagt haben. Und es drückt einfach eine ganz enge Beziehung aus, also ein ganz vertrauter Begriff. Und im gesamten Alten Testament, da wird Gott nirgends so angeredet. Das hätte sich keiner gewagt, Gott so anzureden. Denn die Menschen haben damals Gott sehr gefürchtet und haben vielleicht eher so das Bild gehabt von dem Herrscher, von dem majestätischen König, von dem Schöpfer, der das ganze Weltall geschaffen hat. Aber sie hätten ihn jetzt nicht mit Papa angeredet. Und für die Leute um Jesus herum war das total unerhört und skandalös, dass er Gott so anredet. Das konnten sie gar nicht einordnen. Und ich denke, es gibt sehr viele Dinge, die Beziehung zwischen Jesus und dem Vater kennzeichnen. Ich habe mir jetzt einfach mal zwei Punkte rausgegriffen, die ich wichtig finde. Ich denke, das eine ist, dass da ganz viel Vertrauen war. Jesus hat dem Vater vertraut und der Vater hat Jesus vertraut. Ich denke, das wird in ganz vielen Situationen deutlich. Es fängt eigentlich schon am Anfang an. Der Vater schickt Jesus in die Welt als Mensch, als Baby. Aber er hat eine riesige Mission, einen ganz sehr umfangreichen Auftrag, die Menschheit zu retten, das Böse zu besiegen, Reich Gottes aufzubauen. Und bei diesem großen Projekt, da hätte ja so viel schief gehen können. Vor allem mit dieser ganzen Ausgangsposition, dass er da als Baby kommt. Aber Jesus vertraut Gott, dass dieser Plan aufgehen wird. Also der Plan, die Menschheit zu retten, die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott wiederherzustellen. Er vertraut ihm, dass das gelingen wird. Oder ein anderes Beispiel, als er seine Jünger auswählt. Jesus wählt ja 12 Jünger aus, mit denen er viel Zeit verbringt. Und es waren einfach ganz normale Leute, keine Superhelden, die hatten auch alle einen Haufen Probleme, wie wir halt alle. Aber er vertraut Gott, dass genau diese Leute es sein werden, die nachher seine Gemeinde weiterbauen. Das, was er angefangen hat, werden die weitermachen. Ja, er vertraut Gott einfach in allem, er macht sich auch in allem abhängig von ihm, obwohl er ja auch selber Gott ist. Und das Tolle ist, weil er so abhängig ist von Gott, ist er nicht abhängig von den Leuten, die ihm nachfolgen oder auch von den religiösen Führern der damaligen Zeit. Man hätte ja denken können, wenn er jetzt versucht, hier sowas Großes zu starten, muss er sich bei allen Leuten gut bei denen ankommen. Aber was mich immer total beruhigt, ist einfach, dass ich bei Jesus nirgendwo sehe, dass er irgendwie eine Show abzieht, um Nachfolge zu gewinnen oder dass er Leuten ein schlechtes Gewissen einredet oder sie bedroht, um Einfluss zu haben oder dass er sich bei den religiösen Führern einschleimt, um da irgendwie bei denen gut anzukommen. Und das sind ja so die Dinge, die wir selber machen, wenn wir Einfluss haben wollen oder wenn wir Zuwendung haben wollen oder Bestätigung. Aber Jesus ist es nicht so. Ich denke, er hatte das einfach nicht nötig, weil er wusste, wer er ist, er wusste, wer sein Vater ist. Und er hatte einfach die absolute Freiheit, zu reden, zu schweigen, Wunder zu tun oder keine Wunder zu tun, Klartext zu reden mit den Leuten oder für die Wahrheit zu werben. Und ich glaube, diese Freiheit und dieses Vertrauen, das hat er ausgestrahlt. Und die Leute aus seiner Umgebung, die waren entweder begeistert davon und haben gemerkt, hey, dieser Mann ist anders und sind ihm nachgefolgt, wollten mehr hören. Oder es hat sie einfach tierisch auf die Palme gebracht, dass er diese Freiheit hat. Oder sie haben ihn halt abgelehnt und wollten ihn dann töten. Ich glaube, das waren so die zwei Gruppen, die es gab, wie die Leute reagiert haben. Ein zweiter Punkt, was mir auffällt in der Beziehung zwischen Gott und dem Vater, zwischen Jesus und dem Vater, ist, dass da viel Nähe war. Es wird immer wieder in der Bibel berichtet, wie Jesus früher morgen aufsteht und Zeit alleine mit dem Vater verbringt, weil es ihm einfach wichtig ist, alleine mit Gott zu sein, mit ihm zu reden und bei ihm zu sein. Und er scheint da auch keine Angst vor Gott gehabt zu haben, so diese Angst, jetzt verschlungen zu werden oder abgestoßen zu werden, sondern er kann diese ganz nahe Nähe aushalten. Und er kann dem Vater auch sagen, was er wirklich denkt, was er fühlt. In dem Gebet im Garten, kurz bevor er verhaftet wird, da kommen ganz, ganz viele Gefühle zum Ausdruck. Da ist Angst, Schmerz, auch Hoffnung, Freude, so die ganze Gefühlspalette, die hat da Platz vor Gott. Und ich denke, uns geht es auch so, dass uns total schwerfällt, Nähe auszuhalten. In unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch in der Beziehung zu Gott. Ich glaube, dass es manchmal uns unheimlich vorkommt und dass wir total Angst haben, vereinnahmt zu werden oder bloßgestellt zu werden oder abgelehnt zu werden. Aber Jesus ist es anders. Er war dem Vater so nahe, dass er sogar von sich behauptet hat, kennt ihr mich? Dann kennt ihr auch meinen Vater. Ich verkörper das, was mein Vater ist. Ich bin so wie er, so nahe sind wir uns. Einmal hat Philippus, einer der Jünger von Jesus, zu ihm gesagt, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Und darauf hat Jesus erwidert, ich bin nun schon so lange bei euch, entgegnete Jesus. Und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Es sind die Worte meines Vaters, der in mir lebt. Er handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt doch meine Taten. Jesus sagt hier, dass er und der Vater eins sind. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. So nahe sind wir uns. Es ist so eine enge Gemeinschaft. Und wie geht es uns mit dem Vater? Wie sieht unsere Beziehung aus zu Gott, dem Vater? Was geht zwischen uns ab? Wenn ich mir diese Frage stelle, dann finde ich es immer wichtig, dass ich mich erstmal frage, hey, was will ich denn vom Vater? Ich glaube, für eine gute Beziehung ist es wichtig, dass ich mir klar kriege, was ich vom anderen will. Und dass ich ihm das auch sage. Und was ich will, dazu zählen auch, was zum Beispiel meine Bedürfnisse sind. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ich Gott alle meine Bedürfnisse sagen kann. So alles, was zu mir gehört, meine emotionalen Bedürfnisse, meine finanziellen Bedürfnisse, sexuelle Bedürfnisse, Bedürfnis, Sport zu machen, in Urlaub zu gehen, kreativ zu sein, all diese Bereiche, die zu meinem Leben dazugehören. Das ist mir wichtig, dass ich das Gott sagen kann. Ich denke einfach, dass er mich so geschaffen hat mit diesen Bedürfnissen und dass er die auch gerne stillen will, dass er mich versorgen will. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, das Gott zu sagen, einfach damit ich auch merke, was will ich denn nicht von ihm? Vielleicht will ich gar nicht, dass er mir so nahe kommt oder dass er in den Bereich mal nicht reinschaut oder so. Das kann ich ja selber entscheiden. Ich glaube nicht, dass Gott mir irgendwas reindrücken will oder irgendwas machen will, was ich gar nicht will. Ich glaube, dass er da meinen eigenen Willen ganz doll respektiert. Gerade auch wenn ich nicht Nähe zu Gott aushalten kann, dann hält er das aus oder das ist für ihn kein Problem, wenn ich jetzt nicht so nah sein will zu ihm. Ich finde es auch wichtig, Gott das immer wieder zu sagen. Er weiß es eigentlich schon, aber für mich selber ist es wichtig, dass ich das für mich klar kriege. Ich denke, man könnte jetzt auch denken, oder viele denken jetzt, ist das überhaupt gut zu überlegen, was man jetzt so will und was man alles für Bedürfnisse hat? Da dreht man sich ja nur um sich selber. Sollte man nicht lieber erstmal fragen, was Gott will? Das kommt dann auch noch, aber erstmal ist es ganz wichtig, dass ich mir überlege, was will ich denn von Gott? Ich glaube, wenn wir jemandem sagen, was wir wollen, dann ist das ein Ausdruck davon, dass wir die Person ernst nehmen. Wenn ich jemand nicht sagen kann, was ich will, das heißt, ich traue dem das nicht zu, dass er damit klarkommt und ich kann ihn nicht so ernst nehmen. Und ich glaube, Gott möchte ernst genommen werden. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt ein Ausdruck von Übermut ist oder irgend sowas, sondern eigentlich eher ein Schritt von Mut und Demut, wenn ich jemandem sage, was ich brauche oder um etwas bitte. Man macht sich damit ja auch bedürftig und sagt Gott, dass man was braucht. Also wenn ich zum Beispiel sage, Gott, ich brauche Freunde, ich fühle mich einsam. Das ist ja ein Ausdruck davon, dass ich alleine nicht so gut klarkomme. Oder wenn ich ihn um Vergebung bitte, dann bedeutet das einfach, hey, ich bin da schuldig geworden und ich brauche Erlösung, ich habe das nötig. Oder wenn ich krank bin und um Heilung bitte, dann sage ich damit, ja, ich brauche Errettung, ich brauche einen Arzt, ich brauche Heilung. Mit mir ist nicht alles okay, da muss was verändert werden. Wenn wir Gott gesagt haben, was wir von ihm wollen, dann kann er auch sagen, was er von uns will. Ich glaube, wenn wir mit Gott kommunizieren und ihm um etwas bitten oder ihm auch nur danken, dann wird er auf jeden Fall antworten. Er wird sich auch zu Wort melden, also die Beziehung zu ihm, das ist kein Monolog, das ist ein Dialog. Und ich glaube, dass er mir gerne sagen möchte, was er denn auch will. Und dann können wir auch gemeinsam schauen, wo können wir denn einen gemeinsamen Weg gehen, Gott und ich. Dann können wir auch eine gemeinsame Lösung finden. Ich will euch da ein Beispiel erzählen von mir, von vor 2 Wochen. Da hatte ich so einen Tag, wo echt alles schief gegangen ist. Also es hat damit angefangen, dass unsere Computerfestplatte kaputt gegangen ist. Und das war echt ein schlechter Zeitpunkt. Mein Mann schreibt gerade, dass seine Diplomarbeit zu Ende ist unter Zeitdruck und jetzt ist die gesamte Festplatte, alle Daten weg. Er hat dann Gott sei Dank gemerkt, dass er am Tag vorher wenigstens die Diplomarbeit noch gespeichert hatte woanders. Aber dieser Gedanke hat mich schon wieder total gestresst. Hey, ich muss diese Arbeit bald abgeben und jetzt fallen bestimmt wieder ein paar Tage aus, bis das wieder repariert ist. Ein paar Stunden später waren wir dann auf dem Weg zu meinen Eltern fürs Wochenende und unser Auto ist auch kaputt gegangen. Und das war echt ein total schlechter Zeitpunkt, weil wir ziehen demnächst in die Schweiz und wir wollten ein paar Tage später in die Schweiz fahren, Wohnungen anschauen und wir haben gerade sehr viel Stress und Sachen, die wir erledigen müssen und jetzt ist auch noch dieses Auto kaputt gegangen. Und es war einfach so eine Situation, wo ich dann irgendwie gesagt habe, habe mich mit Gott unterhalten, habe gesagt, hey, Hilfe, ich brauche jetzt erstmal ganz viele Nerven und ich habe jetzt ganz viele Fragen zum Klären. Ich muss wissen, was ich mit dem alten Auto mache. Ich brauche ein neues Auto. Ich brauche irgendwo eine Finanzierungsmöglichkeit für das neue Auto, weil ich habe eigentlich kein Geld, ein neues zu kaufen. Ich brauche einen neuen Computer, der funktioniert und das alles innerhalb von 4 Tagen, damit wir rechtzeitig in die Schweiz fahren können, damit wir eine Wohnung finden. Und also ich war kurz davor, irgendwie total in Panik auszubrechen. Und ich habe mich dann mit Gott darüber unterhalten und ja, ich hatte dann so das Gefühl, dass er zu mir redet. Und er hat mir so gesagt, hey, der Grund, warum du jetzt fast Panik hast, ist einfach, weil du probierst, dein Leben selber in der Hand zu halten, die Kontrolle zu behalten. Und mir ist dann die Bibelstelle eingefallen, wenn du dein Leben festklammerst, dann wirst du es verlieren. Aber wenn du es loslässt, dann wirst du es gewinnen. Steht in Lukas 17, 33. Und das fand ich eine ziemliche Herausforderung in der Situation. Und ich glaube, dass Gott in dieser Situation von mir wollte, dass ich das, was ich nicht regeln kann, und das war recht viel, ihm einfach überlasse und ihm vertraue, dass er für mich sorgt, dass er weiß, was ich jetzt brauche und dass er sich darum kümmern wird. Und dass ich jetzt die Entscheidung habe, will ich ihm das überlassen oder will ich mich jetzt selber erretten aus der Situation. Das ist immer sehr anstrengend, sich selber zu erretten, aber man probiert es ja dann doch immer wieder. Und mir ist auch so dieses Sprichwort gekommen, das englische Sprichwort, das heißt let go and let God. Also lass los und lass Gott machen. Und genau vor dieser Herausforderung war ich da gestanden. Und das ganz Tolle war, dass Gott sehr schnell geantwortet hat. Ich denke oft, wenn ich Gott um etwas bitte, dann tut er ganz anders antworten, als ich es erwartet habe. Oder auch viel später, als ich es erwartet habe. Aber damals war es so, dass es alles ganz schnell ging. Ich habe dann gleich am nächsten Tag, hat mir mein Papa geholfen, ein neues Auto zu finden. Und es war sogar so, dass wir es finanzieren konnten. Es hat sich auch eine ganz unkomplizierte Möglichkeit ergeben für das alte Auto. Kurz danach haben wir auch eine Festplatte bekommen und wir haben das neue Auto rechtzeitig bekommen, um in die Schweiz zu fahren. Und da haben wir auch eine Wohnung gefunden. Und ich war Gott total dankbar. Und ich habe mich da einfach gefreut, das da so ganz doll dann zu spüren, hey, er versorgt mich, er weiß, was ich brauche und er versorgt mich. Aber ich bin jetzt trotzdem immer noch herausgefordert, Gott weiterhin zu vertrauen. Ich weiß nicht, wie mein neuer Job wird in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob ich da wieder Freunde finde, ob ich da eine gute Gemeinde finde. Hier habe ich mich total wohl gefühlt in dieser Gemeinde, auch in meiner Mini-Church. Das hat mir ganz viel bedeutet und ich weiß jetzt nicht, was Neues auf mich zukommt. Das ist alles noch offen. Und ich kann das nicht festhalten. Ich kann nicht all diese Leute mitnehmen in die Schweiz. Und ich muss Gott vertrauen, dass er da wieder sich kümmert um mich. Was mir als letzter Punkt noch wichtig ist in meiner Beziehung zu Gott, ist einfach das Wissen, dass Gott mir nachgeht. Ich denke, viele von uns haben das erlebt, dass da, wo es Beziehungsschwierigkeiten gegeben hat, da ist der Partner oder der Freund einfach gegangen und die Beziehung war halt beendet. Und das war's dann. Ich habe mit Gott auch manchmal Beziehungsschwierigkeiten, aber er geht nicht weg. Er bleibt da. Auch da, wo einfach vielleicht ganz viele Dinge in unserem Leben zerbrechen oder wo wir einfach in einer hoffnungslosen Situation stehen und vielleicht Dinge ja weggehen, die vorher da waren, da bleibt Gott da. Ich glaube, er geht mir sogar nah, auch wenn ich weglaufe von ihm. Und er lässt mich nicht alleine in meiner Misere, in meinen Schwierigkeiten, wenn ich mich irgendwo verstecke und depressive Gedanken schiebe. Dann geht er mir da trotzdem nach. Und er holt mich auch wieder zurück, wenn ich mich total verloren habe irgendwo. Oder wenn ich mich total verstreut habe. Dann sammelt er mich wieder ein. Ich finde es toll, darauf vertrauen zu können, dass Gott so ist. Neulich habe ich einen Film gesehen, da ging es auch um einen Vater, der seinem Sohn nachgeht. Und in der Geschichte, da geht es um eine ganz plötzliche Klimaveränderung, die eingetreten ist und ja so eine Art neue Eiszeit ausgelöst hat. Einfach eine große Naturkatastrophe, die ganze Nordhalbkugel der Welt ist mit Eis und Schnee bedeckt. Und der Sohn dieses Vaters, Sam heißt er, ist mitten in New York mit ein paar Freunden. Und sie haben sich in der Stadtbibliothek verschanzt und haben ganz viele Bücher verbrannt, um sich warm zu halten. Und die sind so mitten im Zentrum dieser ganzen Katastrophe. Und der Vater ist ein bisschen südlicher und er entschließt sich, ja, trotz den vielen Risiken seinen Sohn nachzugehen, ihn zu retten. Und er kämpft sich durch die ganzen Schneeberge und die Stürme. Und er kommt dann an den Rand von der Stadt, von New York. Und die Stadt ist einfach ja, so gut wie komplett ausgestorben. Die Leute sind alle erfroren und ist einfach unter einer großen Schnee- und Eisdecke vergraben. Und wie es an dieser Stelle weitergeht, das sehen wir uns jetzt an. Ich glaube, dass Gott genauso ist, dass er uns nachgeht, dass er alles gibt, um uns zu retten. Er gibt seinen einzigsten Sohn. Und er hört einfach nicht auf, uns seine Liebe zu zeigen. Und darauf können wir uns verlassen und darauf können wir vertrauen. Und wenn ihr nur einen Satz mitnimmt aus dieser Predigt, dann ist es einfach, dass Gott der Vater ist, der sich um uns kümmert, dem wir nicht egal sind, der uns ernst nimmt und der uns nachgeht. Ich will noch mit uns beten. Herr, ich danke dir, dass du so ein guter Vater bist und dass wir auf so einen guten Gott hoffen können, dass wir überhaupt diese Hoffnung haben, dich als Vater zu haben. Und Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen überzeugst davon, wie gut du bist. Ich bitte dich, dass du mit uns in diese Woche reingehst und dass wir das immer wieder erleben, wie du uns deine Güte zeigst. Und wie du dich kümmerst, einfach um all die Dinge, die uns wichtig sind. Amen.